Ja, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Und was für ein wunderbares Thema, was für wunderbare Lieder, die wir gesungen haben. Das letzte Lied, das ist der Vers, den wir in unserem Ehering haben, Matthäus 6, 33. Wahrscheinlich haben wir damals noch nicht ganz verstanden, was das alles beinhaltet, denn es ist eine Menge. Nicht, dass wir es jetzt schon verstanden hätten, aber es ist wahr. Es stimmt und es ist eine der Dinge, die Jesus, der königliche Lehrer, uns zusagt, uns verheißen hat und wir dürfen darauf vertrauen. Wenn du an Jesus denkst, wenn du den Namen Jesus Christus hörst, was kommt dir in den Sinn? Woran denkst du? Womit verbindest du das? Wahrscheinlich eine Menge Dinge. Woran dachten wohl die Zeitgenossen Jesu, die, die damals lebten, als er auf Erden war, als er hier war und seinen Dienst tat, wie nahmen sie ihn wohl wahr? Nun, ich gebe euch einen kleinen Tipp. Wir sind, was wir tun. Ihr wisst, dass dem so ist. Und wenn jemand seinen Lebensunterhalt primär mit Fußballspielen bestreitet, dann ist er ein Fußballer. Wenn jemand das primär durch Kochen tut, dann ist er ein Koch. Wenn jemand kocht, Fußball spielt, wäscht, Wunden behandelt, Nachhilfeunterricht gibt, näht, putzt, organisiert und Taxidienst und noch vieles mehr tut, dann ist das eine Mutter. Genau. Ja, so ist es. Wer Felder bestellt, ist ein Bauer und wer lehrt, ist ein Lehrer. Genauso wird Jesus von vielen seiner Zeitgenossen wahrgenommen. Viele sehen in ihm einen Lehrer und das ist er ja auch in der Tat. Aber sie verpassten zu begreifen, was er denn wirklich lehren wollte, was er ihnen ans Herz legen wollte und wozu das alles gut sein sollte. Sie erkennen in ihm leider nie den Herrn der Herren und den König der Könige. Das Thema, wie bereits angekündigt, lautet ja Jesus, der königliche Lehrer. Jesus, in der Tat gibt es viele Lehrer und viele Lehren in dieser Welt. Viele Leute ringen darum, deine Aufmerksamkeit zu bekommen und versuchen dir weiszumachen, wie du dein Leben sollst, in welche Richtung es geht. Und man kann sich manchmal kaum davor retten oder es dreht einem fast der Kopf vor all diesen Dingen. Aber es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur eine Wahrheit. Und es gibt nur einen Herrn. Und nur einen König der Könige. Und er, der König der Könige, der ewige Gott, der Sohn Gottes, ist auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wie tut er das? Nun, indem er die Leute vor allem auch lehrt, was es denn mit diesem Rettungswerk vom Kreuz, vom Golgatha auf sich hat. Er lehrt die Menschen, damit sie überhaupt mal verstehen, wer Gott denn überhaupt ist, wie Gott ist. Und in seinem Licht erkennen, wie wir sind. Nur in seinem Licht, je mehr wir Gott erkennen, erkennen wir denn tatsächlich, wer wir sind. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr erkennen wir auch, dass es ein riesiges Problem gibt. Ein Problem, das wir selber nicht lösen können. Ein Problem, für das es nur eine einzige Lösung gibt. Und Jesus erklärt und lehrt das und unterweist immer wieder, damit die Leute verstehen und erkennen, was es mit diesen Dingen auf sich hat. Und in seiner ersten Predigt, die erste Predigt, die für uns festgehalten ist, der Bergpredigt, seine Antrittsrede sozusagen. Ihr wisst, eine Antrittsrede ist wegweisend. In der Regel, wenn ein König oder ein Staatsmann oder auch ein Geschäftsführer seinen Posten antritt, dann erwarten alle gespannt die erste Rede, denn in der Regel weiß man dann ungefähr, woher der Wind kommt. Man weiß, worum es geht. Und die erste Rede ist immer sehr bezeichnend und das ist auch bei Jesus so. Er beginnt die Bergpredigt und er verschwendet wirklich keine Zeit. Null. Er geht direkt auf die zentralsten Themen, die zentralsten Wahrheiten ein, die es zu verstehen gilt. Das ist das Allererste, was er tut, nachdem er seinen öffentlichen Dienst beginnt. Und wir tun alle gut daran, diesem königlichen Lehrer gut zuzuhören, von ihm zu lernen, beziehungsweise auf ihn zu horchen, genau hinzuhören, zu horchen, um ihm dann eben auch zu gehorchen. Das ist ja das Ziel, wenn wir reden. Ihr kennt das, wenn ihr mit euren Kindern redet und zwischendurch mal sagt, hast du mich nicht gehört? Dann meinen wir in der Regel nicht, ob sie ein Problem mit den Ohren haben und ob wir mal zum Arzt gehen müssten, sondern wir meinen damit, warum macht ihr nicht, was ich euch gesagt habe? Wir sollen also hören und horchen, wie wir es auch in den einleitenden Worten gehört haben, die Peter vorgelesen hat, um es zu tun. Horchen und gehorchen gehören zusammen. Und damit wir die Bergpredigt richtig verstehen und sie ihre Kraft in deinem und meinem Leben entfalten kann, dass sie bewirkt, was sie eben bewirken soll, müssen wir sie im Gesamtkontext des Matthäus-Evangeliums betrachten und speziell auch dieser fünf Reden. Es gibt fünf Reden, fünf Lehreinheiten. Das finden wir sonst nirgends in dieser Menge im Matthäus-Evangelium. Fünfmal setzt Jesus zu einer längeren Rede, zu einer Predigt an und lehrt in Bezug auf ganz spezifische Dinge, die es zu lernen gilt. Und diese zeitlosen Wahrheiten, die wir in diesen fünf Reden finden, die haben jetzt und hier genauso Gültigkeit wie damals, als er sie zu den Jüngern oder den Hörern dieser Reden gesagt hat. Sie haben weder an Gültigkeit noch an Kraft verloren. Sie waren, sind und bleiben absolut zentral, wobei die Bergpredigt unter diesen fünf Reden, diesen fünf Predigten, gewiss einen absolut speziellen Platz einnimmt. Wenn wir die Bergpredigt nicht richtig verstehen, die erste Rede Jesu, wo er so viele Dinge klarstellt, dann werden wir wohl auch mit vielen anderen Lehren Jesu so unsere Liebe, Not und Mühe haben. Deshalb möchte ich euch einladen, gut aufzupassen und zu erkennen, dass Jesus eben der königliche Lehrer ist, der uns alles beibringen will, alles beibringen kann und es uns auch beibringen wird. Alles, was wir brauchen, um jetzt und hier unser Leben zu führen, wenn wir uns denn von ihm belehren lassen, wenn wir denn zu ihm kommen, wozu er uns ausdrücklich einlädt. Hand aufs Herz. Bei wie vielen Königen warst du schon eingeladen? So für einen Tee zum Beispiel, das trinken Könige, glaube ich, so öfters, zumindest die in unserer Region. Warst du schon mal bei einem König eingeladen? Warst du schon mal bei einem König, der dich eingeladen hat, um dir zu helfen, die Dinge des Lebens zu verstehen, der sich richtig Zeit genommen hat? Nun, dieser König tut es. Und es gilt allen, jeder. Ganz ausdrücklich sagt er in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, kommt. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Er sagt, kommt, nehmt das Joch auf euch. Wenn du mit deinem Joch gehst, dann gehst du in dieselbe Richtung. Jesus geht mit dir, egal wo du hingehst, er ist da. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was für ein König! Die meisten Könige beschreiben sich nicht als sanftmütig und von Herzen demütig. Wir kennen Ivan den Schrecklichen, Alexander den Großen, wie auch immer sie sich nennen. Dieser König ist ganz anders. Ganz anders. Und er ist ein König, der uns einlädt zu lernen. Er ist ein königlicher Lehrer. Und wenn wir das Matthäusevangelium vor uns haben, dann fasst Matthäus den Dienst Jesu eigentlich an mehreren Orten kurz und prägnant zusammen. Und das allererste, was wir sehen, nachdem er getauft wurde, nachdem er 40 Tage in der Wüste versucht wurde und seine Jünger berufen hat, also jetzt beginnt tatsächlich sein öffentlicher Dienst, das allererste, was er tut, er lehrt. Das ist auch die Zusammenfassung, die wir mehrmals finden in Matthäus, was er denn in seinem Leben getan hat. Matthäus 4, 23 heißt es, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Das ist das, was er tat. Er zog herum, er lehrte, er predigte und er heilte die Leute. Das ist eine Kurzzusammenfassung seines Dienstes. Wir finden sie nochmal in Kapitel 9. Und das Lehren und das Predigen, okay, darum geht. Nur kurz, was ist mit dem Heilen? Was ist mit den Zeichen und Wundern, die er getan hat? Nun, die Zeichen und Wunder, ganz kurz, verfolgen immer ein Ziel in der Schrift. Das primäre Ziel, warum zu gewissen Zeiten, und das war definitiv nicht immer der Fall, heilsgeschichtlich finden wir es dreimal, dass Zeichen und Wunder gehäuft auftreten. Und es hat immer damit zu tun, dass der Überbringer der Botschaft durch diese Zeichen und Wunder bestätigt wird. Dass man auf ihn hört. Weil wenn irgendjemand kommt, meine, die erste Phase, wo es viele Zeichen und Wunder gab, war, wann war das? Wisst ihr das? Mose. Und stell dir vor, es kommt jemand und sagt, übrigens, hier ist das, was Gott von euch will. Hier ist das Gesetz und so werden diese und diese Dinge bestraft. Was ist die natürliche Reaktion? Und wer bist du? Wieso sollen wir auf dich hören? Und so sehen wir Mose, der das Gesetz brachte. Er wird bestätigt durch Zeichen und Wunder, dann ist lange Ruhe. Dann zur Zeit von Elia und Elisa, die ersten Propheten, die im Namen des Herrn reden und das Volk zur Buße rufen. Sie werden bestätigt durch Zeichen und Wunder und dann ist lange Ruhe. Und dann wieder zur Zeit von Jesus und den Aposteln, denn sie bringen eine ganz neue Botschaft. Ich meine, wenn Jesus in seiner Bergpredigt sagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch, okay, wieso soll man auf dich hören? Und wir sehen, dass die Zeichen und Wunder dieses Ziel verfolgen, nämlich in der ersten Predigt, die gehalten wird, in Apostelgeschichte 2, 22, lesen wir folgendes. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazaräer, ein Mann von Gott vor euch, bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Die Zeichen haben ihn bestätigt, dass er der ist, der er vorgibt zu sein. Er ist der König, er ist der Herr, er ist der lang erwartete Messias. Und wie es öfters in den Evangelien zu lesen ist, ihn
hört. Hört auf ihn. Lernt von ihm. Kommt zu ihm.
Und so befinden wir uns nach dieser kurzen Zusammenfassung des Dienstes Jesu am Anfang von Kapitel 5, der Anfang der Bergpredigt. Und wir lesen dort: Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Okay, stellt euch das kurz vor. Eine große Volksmenge. Viele, Tausende von Leuten. Zum ersten Mal alle versammelt. Die Erwartung muss gewaltig gewesen sein. Die Luft hat wahrscheinlich geknistert. Jeder dachte, ich meine, er hat ja schon ein paar Wunder getan. Jeder dachte, was kommt jetzt? Was wird er wohl machen? Kommt Feuer vom Himmel? Oder weiß ich was? Ich bin überzeugt, die Leute haben etwas Gewaltiges erwartet. Was tut er? Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie. Wie unspektakulär. Lehren. Tja, das ist das, was Lehrer machen, richtig? Lehrer lehren. Und wisst ihr, es ist bezeichnend, wenn wir das Evangelium durchlesen, die Schriftgelehrten haben ihn als Lehrer wahrgenommen und so angesprochen. Die Pharisäer haben ihn als Lehrer angesprochen. Der reiche Jüngling in Kapitel 19, der zu ihm kommt, spricht ihn an als guter Lehrer. Die Zöllner und Steuereintreiber, sie reden ihn als Lehrer an. Die Jünger reden ihn als Lehrer an. Und Jesus selbst in Matthäus 26, 18, er aber sprach: Geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm: Der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, dass ich bei dir das Passa mit meinen Jüngern halte. Der Lehrer sagt. Er war bekannt als ein Lehrer. Und er lehrte sowohl die Massen, die da waren, alle, die es hören konnten. Er lehrte die Jünger speziell im kleinen Kreis. Er lehrte in Städten, in Dörfern, in der Synagoge, im Tempel. Und er lehrte mit Vollmacht. Nicht so wie die Schriftgelehrten. Die Leute haben gemerkt, hier passiert etwas anderes. Das ist ein anderer Lehrer. Das ist nicht so wie das, was wir kennen. Nun, es ist ja auch der König selbst, der gekommen ist, um zu lehren. Und in Matthäus 9 haben wir nochmals eine Zusammenfassung, falls wir vergessen haben, warum er gekommen ist. Matthäus 9, 35 hört sich sehr ähnlich an wie Matthäus 4, 23. Und Jesus zog umher und alle, durch alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das ist das, was er tat. Das ist so, wie er wahrgenommen wurde. Und wir erkennen, dass Lehre eine absolut zentrale Rolle spielt im gesamten Matthäus-Evangelium. In der Bergpredigt speziell, wir haben es gelesen, sie beginnt mit der Einleitung, dass er lehrte. Dann kommen ein paar Kapitel Lehre. Wie nehmen die Zuhörer auf, was er gemacht hat? Matthäus 7, 28 und 29. Und es geschah, als Jesus diese Rede vollendet hatte, da erstaunte sich die Volksmenge. Über was? Über seine Lehre. Sie staunten. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Nicht wie die Schriftgelehrten. Sie erstaunten sich. Sie erstaunten sich über den Inhalt dessen, was er lehrte. Wir kommen noch darauf. Das sind ein paar ziemlich radikale Dinge, die er lehrt. Sie erstaunen sich aber nicht nur darüber, was er lehrt, sie erstaunen sich auch darüber, wie er lehrt. Wie gesagt, sie haben gemerkt, da ist etwas anders. Er lehrt mit Autorität. Er macht absolute Feststellungen. Und es ist bezeichnend. Wie endet das Matthäus-Evangelium? Der Missionsbefehl. Okay, den kennen wahrscheinlich, geht hin, macht zu Jüngern. Verpasst nicht zu erkennen, zu sehen, das Evangelium endet mit einem Befehl. Es ist ein Imperativ, es ist eine Befehlsform. Es ist nicht eine Meinung, es ist nicht ein gut gemeinter Vorschlag, es ist auch nicht ein herzlich gemeinter Ratschlag, es ist ein Befehl. Was befiehlt er? Matthäus 28, 18 bis 20, die letzten Verse. Der Herr fordert die Jünger auf, Jünger zu machen. Und dann erklärt er ihnen, was sie tun sollen. Er erklärt ihnen, wie sie es tun sollen. Und dann erklärt er ihnen, welches Ziel damit verfolgt wird. Okay, lass uns das kurz der Reihe nach durchgehen. Und wenn wir das verstehen, haben wir schon eine Menge geklärt in Bezug auf viele ganz praktische Dinge in der Gemeinde und auf das Gemeindeleben. Was ist der Befehl in Matthäus 28? Was ist die Aufforderung? Was ist die zentrale Aussage?
Geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern Christi.
Die zentrale Aussage ist nahe dran, sie ist da drin, aber die zentrale Aussage, was wir tun sollen, macht zu Jüngern. Das ist, was wir tun sollen. Wir sollen also Jünger machen. Dann wird erklärt, wie wir das machen. Wie machen wir das? Nun, es ist bezeichnend. Wir sollen zu ihnen hingehen. Nicht unsere Gottesdienste umgestalten, damit die Ungläubigen sich wohlfühlen. Das war nie die Idee. Das ist nicht das, was wir sehen in der Schrift. Nirgendwo, weder in der Apostelgeschichte noch nachher. Und es entspricht nicht dem Befehl, den Jesus uns gegeben hat. Sicher dürfen die Ungläubigen kommen, sie sind willkommen, aber wir richten nicht unsere Gottesdienste auf sie aus. Gottesdienst ist für solche, die Gott dienen, und Gott dienen, dienen die, die ihm gehören, die er bereits errettet hat. Hingehend sollen wir es tun, zu ihnen gehen, sie suchen, so wie er gekommen ist, um zu suchen und zu retten und zu den Sünden gegangen ist. Zweitens, taufend. Wir sollen sie taufen. Nun nicht, dass Taufe heilsnotwendig ist, aber es ist das erste äußere Bekenntnis, ein Gehorsamsschritt dessen, was im Innern passiert ist. Und als Kinder Gottes wollen wir ihm ja gehorchen, hören, horchen, um zu gehorchen. Und das Dritte, wie sie es tun sollen, Jünger zu machen, lehrend. Jünger machen bedeutet nicht nur die Babys auf die Welt bringen. Jünger machen bedeutet sie dann auch zu lehren. Und zwar nicht nur zu lehren, dass sie alle theologischen Fragen beantworten können und wissen, was wo steht und wer wie heißt und wer mit wem verwandt ist. Jetzt kommt das Ziel der ganzen Geschichte. Sie sollen sie lehren, alles zu halten. Nicht alles zu wissen. Alles, was sie gelernt haben, zu halten. Damit endet das Matthäus-Evangelium. Der königliche Lehrer, die letzten Worte, die er an uns richtet, ist, macht Jünger, geht zu den Leuten hin. Und wenn sie Jünger geworden sind, wenn sie errettet wurden, dann tauft sie. Und dann lehrt sie, alles zu halten, so wie wir unsere Kinder versuchen zu erziehen, damit sie lernen, wie man das Leben lebt, hier auf dieser Erde. Genauso im geistlichen Sinne sollen wir die geistlich gezeugten Kinder erziehen, sie unterweisen, damit sie lernen, erwachsen werden, reif werden, ihr geistliches Leben jetzt und hier zu leben. Und somit ist die Frage des Was, des Wie und Wozu erst einmal geklärt. Aber vielleicht drängt sich die Frage immer noch auf, wieso lehren? Wieso ist Lehren ist doch irgendwie so, das ist ein bisschen trocken, ein bisschen altmodisch. Geht es nicht auf eine andere Art und Weise? Muss es Lehren sein? Wieso gerade Jesus der Lehrer? Nun, das ist eine gute Frage. Wieso wird so viel Gewicht auf das Lehren gelegt? Ganz einfach. Die Juden erwarteten ihren König, richtig? Sie warten auf den Messias. Sie warten, dass er kommt und das Reich aufrichtet. Nur dieser König, der gekommen ist, dieser König ist völlig anders als alles, was die Juden erwartet hätten. Dieser König ist sanftmütig und demütig und lädt uns zu ihm nach Hause ein, wie wir gelesen haben in Matthäus 11, 28. Dieser König ist nicht ein König, der irgendwo in seinem Palast residiert und sich dienen lässt, sondern er ist ein König, gemäß Kapitel 20, 28, von dem es heißt, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Ein König, der kommt, um zu dienen, der sein Leben hingibt, der stirbt. Das war nicht die Vorstellung. Es hat lange gedauert, bis die Ersten begonnen haben zu verstehen, was denn hier tatsächlich passiert. Und so ist es naheliegend, dass er die Leute lehrt und unterweist, damit sie das verstehen. Aber wisst ihr, nicht nur der König ist völlig anders, auch das Reich, das er aufbaut, ist völlig anders als erwartet. Er schmeißt nicht die Römer raus und übernimmt die Herrschaft. Nein, in seinem Reich sind die groß, die allen dienen. In seinem Reich gilt, liebt eure Feinde. In seinem Reich gilt, vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Meine lieben Freunde, das ist uns doch heute genauso fremd wie damals den Juden, die das hörten. Und wir müssen es lernen. Ganz wichtig auch, der Eingang in dieses Reich ist auch komplett anders. Man kann es sich nicht verdienen. Es ist nicht für die Braven. Es ist auch nicht für die vermeintlich Gesegneten, die reich waren. Das war damals ein Zeichen für Segen Gottes. Aber mit ihrem Reichtum können sie sich den Eingang ins Reich nicht erkaufen. Es ist völlig anders. Und das Leben in diesem Reich, so wie die Leute sich benehmen, das, was diejenigen auszeichnet, die diesem König nachfolgen, auch das ist alles andere, als was man erwarten würde. Und jetzt frage ich dich, wie würdest du denn diese Aufgabe angehen? Der König ist anders, das Reich ist anders, der Eingang ins Reich ist anders, das Leben derer, die drin ist, ist völlig anders, als alles, was die Leute sich vorgestellt haben. Nun, ist Unterweisen eine gute Sache vielleicht? Ihnen erklären, wie es denn ist? Denkt ihr nicht auch, dass es sinnvoll ist, sich Zeit zu nehmen, um diese Dinge zu erklären? Genau das tut Jesus. Das tut er die ganze Zeit. Wenn ihr das nächste Mal das Matthäusevangelium lest, streicht euch an, wo steht, er lehrte, er predigte oder auch er sprach und dann seht, was er spricht. Das, was er spricht, ist in der Regel Lehre. Er erklärt Dinge. Und Jesus ist eben nicht nur irgendein Lehrer, er ist der vollkommene Lehrer. Und er lehrt nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen, seine 12 Jünger, die er sich erwählt hat, und denkt, naja, dann ist ja gut. Er lehrt nicht nur die, die ihn damals gerade gehört haben, nein, er lehrt mit einem Ziel vor Augen, er lehrt mit einer Perspektive, er lehrt mit Weitsicht, er lehrt mit dem Blick auf die Ewigkeit. Ja, Jesus lehrt mit Weitsicht, was meine ich damit? Ganz einfach, das allererste, was er tut, Er lehrt und unterweist seine Jünger. Die Jünger wiederum sollen lernen. Und zu eurer Ermutigung. Was war die Standardreaktion der Jünger, wenn Jesus etwas gelehrt hat? Was passiert in der Regel, nachdem er lehrt? Sie haben alles begriffen und marschieren und machen genau das, was er gesagt hat, richtig? Was machen Sie dann? Kannst du uns das nochmal erklären? Wir haben es noch nicht ganz begriffen. Das ist eigentlich die Standardreaktion. Vielleicht denkt ihr, was ist denn daran ermutigend? Nun, ja, ich weiß, wir wünschen uns alle, wir lesen es einmal, wir kapieren es, wir machen es, wir marschieren. Es braucht Zeit. Gebt euch die Zeit. Nehmt euch die Zeit. Es dauert, um die Dinge zu lernen, die wir lernen sollen. Kommt immer wieder zu dem Lehrer, der sagt, kommt her zu mir. Alle. Ich will euch lernen. Ich will euch lehren. Lernt von mir. Okay, Jesus lehrt die Jünger, sie sollen lernen, aber nicht nur damit sie verstehen, worum es denn geht, sondern sie lernen, um wiederum Jünger zu machen. Und das, was sie bekommen haben, weiterzugeben. Und offensichtlich haben die Jünger kapiert, worum es geht. 2. Timotheus 2,2 sagt Paulus zu Timotheus, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraut treuen Männern an, die wiederum fähig sind, andere zu unterweisen, andere zu lehren. Es ist angekommen, dass wir lernen, um zu lehren. Und das ist ein Prinzip, was wir immer wieder haben in der Schrift. Wir bekommen, wisst ihr, warum wir Dinge von Gott bekommen? Sei es materiell, sei es Erkenntnis, sei es Weisheit, seien es die Dinge, die Gott uns gibt, von denen wir in der Schrift lesen. Warum gibt er uns die Dinge? Damit wir sie aufhäufen und sagen können, schau mal, wie viel ich davon habe. Ich habe viel mehr als du. Nein, wir bekommen, damit wir wiedergeben können. Gott gibt uns Erkenntnis und Einsicht. Wir lernen, damit wir andere lehren. Überall finden wir in den Pastoralbriefen, die Briefe, die sich speziell an die Leiter der Gemeinde richten, halte die gesunde Lehre fest. Stehe fest gegründet in der gesunden Lehre. Bleib dabei. Meine lieben Freunde, ohne Lehre, wie wollt ihr leben? Wie wollt ihr tun, was Gott wohlgefällt, wenn ihr nicht gelernt habt, was ihm wohlgefällt? Wir müssen diese Dinge lernen. Und ich hoffe sehr, dass ihr am Wert der Lehre festhaltet. Wir leben in einer Zeit, wo Lehre nicht gerade Hochkonjunktur hat oder besonders populär ist. Es hat sich ein absolut zerstörerisches Motto breit gemacht, leider auch in der evangelikalen Welt. Und das heißt folgendermaßen. Lehre trennt, Liebe eint. Wirklich. Wisst ihr, Lehre und Liebe gehören zusammen. Lehre, die das Ziel verfolgt, zu gehorchen, definiert Jesus in seiner Abschiedsrede in Johannes 14 wie folgt. Wenn ihr mich liebt, was machen wir dann? Wir halten seine Gebote. Wir halten die Gebote nicht, um seine Liebe zu bekommen. Das Halten der Gebote ist ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Lehre und Liebe dürfen nicht voneinander getrennt werden. Liebe ist nichts anderes als gelebte Lehre. Liebe ist, wir wissen, was Gott will und wir tun es. Von daher haltet fest am Wert der Lehre oder findet vielleicht neu wieder Geschmack an der Lehre. Jesus war ein Lehrer. Was ist der längste Psalm, den wir finden in der Schrift? Ah, jetzt habe ich schon die Hälfte verraten. Ich wollte fragen, was ist das längste Kapitel? Okay, Psalm 119.
Worum geht es im Psalm 119? Um eine einzige Sache. Um Gottes Wort, seine Gebote, seine Gesetze, seine Verordnungen. Und er sagt, ich liebe sie. Die längste Liebeserklärung, die wir finden in der Schrift, ist an das Wort Gottes, an die Lehre Gottes gerichtet. Und ich hoffe, dass wir alle Zeit unseres Lebens Lernende sind, belehrbar bleiben. Ist der Paulus, der große Paulus in Philipper 3, was sagt er? Nicht, dass ich es schon erreicht hätte. Ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Aber ich jage auf das Ziel zu, damit wir sagen, ich will Christus besser kennenlernen. Ich will mehr zu ihm kommen und lernen. Und wir lernen, wie gesagt, damit wir auch lehren. Nun, eine ganz wichtige Frage, wenn es darum geht, zu lehren, ist folgende. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Oder wie machen wir das am besten? Nun, ganz einfach. Am besten orientieren wir uns an Jesus und sehen, wie er gelehrt hat. Und es ist offensichtlich, wie er gelehrt hat. Wenn wir an Lehren denken, dann denken wir oft Schulbänke. Und denken dann vielleicht, ja genau, ich saß immer ganz hinten, nahe am Fenster. Weil Lehren ja so langweilig ist und so aufwendig. Wenn wir Jesus betrachten, wie er lehrt, dann lehrt er nicht nur, er lehrt auch, aber nicht nur, dass er sich hinstellt und unterrichtet und lehrt, sondern wie lehrt er noch viel eindrücklicher? Durch sein Leben. Ihr kennt alle das Sprichwort. Taten sprechen lauter als Worte, richtig? Auf Englisch sagt man, more things are caught than taught. Das bedeutet, wir lernen mehr Dinge, einfach weil wir sehen, was die anderen machen und wie sie es machen, als dadurch, dass wir uns hinhocken und unterrichtet werden. Viele Dinge lernen wir anhand von Vorbildern. Jesus sagt es öfter, ich habe euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr ebenso tut. Er hat nicht nur in Worten gelehrt, sondern er hat Lehre gelebt, damit man sieht, wie das denn praktisch aussieht. Er hat nicht nur gesagt, seid demütig. Nein, er hat sich eine Schürze umgebunden und am Abend vor seinem Tod wäscht er, der König der Könige, den Jüngern die Füße. Ich weiß nicht, wie das für die Jünger gewesen sein muss, als sie langsam kapiert haben, was da passiert. Aber er lehrt nicht nur durch Worte, er lehrt durch sein Leben. Wort und Wandel, Lehre und Leben gehören zusammen. Wisst ihr, wenn wir Wasser predigen und Wein saufen, dann kann unsere Lehre noch so orthodox sein, sie kann noch so theologisch akkurat sein. Die Leute hören uns nicht. Und zu Recht so. Die Jünger haben das kapiert. Wir lesen wiederum im Timotheusbrief, 1. Timotheus 4, 11 bis 16, dass dieser Befehl, den Jesus gab, macht zu Jünger, hingehend, taufend, lehrend, bei den Jüngern und den Nachfolgegenerationen angekommen ist. Lest mit mir 1. Timotheus 4, 11 bis 16. Paulus, der im Begriff ist, quasi den Staffelstab Timotheus zu übergeben, gibt ihm Anweisungen, damit er weiß, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll.
Und unter anderem sagt der Timotheus, dies gebiete und lehre. Er sagt, Timotheus, mach das. Lehre. Aber er sagt nicht einfach, stell dich hin und lehre, sondern jetzt kommt genau der Teil, den ich euch vorher erklärt habe. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen. Du kannst dich nicht einfach nur hinstellen und lehren und erwarten, dass die Leute das alles toll finden und auf dich hören und tun, was du sagst. Und genauso erklärt der Timotheus, ja, lehre, aber untermauere das, was du lehrst, mit deinem Leben, mit einem vorbildlichen Leben, das er wie folgt definiert. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort und in Wandel. Hier habt ihr es. Wort und Wandel, die gehören zusammen. Die dürfen wir nicht trennen voneinander. In Liebe, in Glauben, in Keuschheit oder Enthaltsamkeit, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Bis ich komme, halte an. Womit soll er anhalten? Nicht anhalten im Sinne von aufhören, stoppen, dranbleiben. Was soll er immer tun? Halte an im Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagen mit Auflegung der Hände der Ältesten. Bedenke dies sorgfältig. Lebe darin. Timotheus, lehre diese Dinge nicht nur, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Man kann auch sagen, habe Acht auf die Lehre und dass du sie auch lebst. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, wenn du diese Dinge lehrst und darin lebst, dann kann Gott deinen Dienst gebrauchen. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Was für eine Verheißung. Was für eine Zusage. Wenn wir im Wort Gottes unterwiesen sind, wenn wir die Lehre des Christus über alles lieben und das zum Ausdruck kommt in der Art und Weise, wie wir leben, dann wirkt das Errettung. Gesunde, gelebte Lehre, Wort und Wandel bewirken Rettung, und zwar Rettung vom Tod zum Leben. Es werden Leute errettet, indem sie erkennen, dass sie verloren sind und einen Retter brauchen. Nun, Timotheus war schon errettet, wenn es hier heißt, du wirst sowohl dich selbst erretten. Nun, es gibt verschiedene Komponenten von Rettung. Wenn die Bibel von Rettung spricht, dann meint sie nicht immer nur Rettung vom Tod zum Leben, sondern sie spricht auch von Rettung im Sinne von Heiligung, Wachsen. Je mehr wir verstehen, wer Gott ist, je mehr wir ihn kennenlernen und leben, desto mehr wachsen wir in Heiligung. Das ist das, was Philipper 2 lehrt, bewirkt euer Heil oder eure Rettung mit Furcht und Zittern. Da geht es nicht darum, dass wir etwas tun sollen, damit wir errettet werden, sondern Paulus sagt da, na, sagen wir es mit den Worten des Hebräerbriefschreibers, jagt aber der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wir wollen wachsen. Und wir wachsen durch das gelehrte und gelebte Wort Gottes. Lass mich euch noch kurz aufzeigen, was denn jetzt diese 5 großen Lehrthemen sind, die in Matthäus behandelt werden. Das ist nur ein grober Überblick. Die erste dieser Reden, und wie gesagt, wir finden nirgendwo so viele Lehren, Lehreinheiten wie Matthäus Evangelium. Die erste, die Bergpredigt, ist Matthäus 5, 1 bis 7, 29. Und dort geht es um das, vielleicht könnt ihr es euch so merken, WWW des Reiches. Was meine ich damit? Das Wesen des Reiches Gottes wird beschrieben. Das Wesen, der Weg, wie man in dieses Reich kommt, das ist das allererste, was er sagt. Glückselig die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich Gottes. Das dritte, was er macht, erklärt, die Werke derer, die drin sind. Es sind Werke der Barmherzigkeit, der Sanftmut. Die Seligpreisungen, die dort genannt werden, wirken sich aus auf die Art und Weise, wie wir leben. Und so erklärt er zuallererst, und ich habe euch gesagt, er verliert keine Zeit. Wie kommt man in dieses Reich? Wie ist dieses Reich? Und was zeichnet die, die drin sind, aus? Wesen, Weg und Werke, die dieses Reich auszeichnen. Und diese Wahrheit gilt allen. Daran hat sich nichts geändert. Die zweite Rede, die Jesus hält, die finden wir in Matthäus 10, 5 bis 11, 1. Matthäus 10, 5 bis 11, 1. Und ich lese zwei Verse daraus, Matthäus 10, 7, ziemlich zu Beginn, heißt es: Geht aber hin, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Was ist die Aufforderung an die Jünger? Geht und predigt. Geht und lehrt. Worüber? Über das Reich Gottes. Nämlich wie es ist, wie man reinkommt. Und wie der König dieses Reiches ist. Das ist der Auftrag, den er ihnen gibt. Matthäus 10, 5 bis 11, die zweite Rede ist eigentlich Grundausbildung für die Jünger. Die Jünger, die er berufen hat, kriegen jetzt ihre erste Grundausbildung, Dinge, die sie lernen müssen. Und in Kapitel 11, 1 heißt es Folgendes: Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um sich ein bisschen auszuruhen. Nein, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Das ist das, was er immer macht. Er zieht herum und lehrt und predigt. Und er schickt seine Jünger aus, um zu predigen, um zu lehren über das Reich der Himmel, über das Reich Gottes. Was passiert? Oder was lehrt er in der dritten Rede? Die dritte Rede ist Matthäus 13, 1 bis 53. Das sind eine Menge Gleichnisse. Worum geht es in den Gleichnissen? Um das Himmelreich. Um das Reich Gottes. Die Gleichnisse erklären, echter Glaube bringt Frucht. Das ist das erste Gleichnis der vier Ackerböden. Dann das Senfkorngleichnis. Es ist unscheinbar. Die Botschaft des Evangeliums ist für viele lächerlich. Aber es wird ein großer Baum daraus. Lasst euch nicht täuschen. Und gleich anschließend das Gleichnis vom Sauerteig. Es breitet sich aus. Unaufhaltsam. Nichts, absolut gar nichts auf dieser Welt wird dieses Reich von diesem König aufhalten. Es wird kommen in der Fülle, bis es alles durchdrungen hat, wenn er die neue Erde und den neuen Himmel schaffen wird. Dann ist alles durchdrungen von der Herrschaft dieses Königs. Und die Perle im Acker, sie lehrt was? Nun, dass wir unser Leben verlieren müssen, wenn wir es denn gewinnen wollen. Ja, die Errettung ist gratis, aber sie kostet dich dein Leben. Denn Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wenn du diese Perle, diesen Schatz des ewigen Lebens willst, dann musst du bereit sein, alles hinzugeben. Die vierte Rede, Matthäus 18, 1 bis 19, 1, lehrt, wie diese Reichsbürger, die Leute, die zu diesem Reich Gottes gehören, Gemeinschaft und Beziehungen leben und pflegen. Ganz wichtig. Die Art und Weise, wie wir leben miteinander, ist so entscheidend. In seiner Abschiedsrede nimmt Jesus darauf Bezug in Johannes 13, 35 und sagt, an der Liebe, die ihr habt untereinander, werden alle erkennen, dass ihr was? Dass ihr meine Jünger seid. Liebe zu ihm, Liebe, die sich darin äußert, dass wir auf unseren Herrn und König hören. Die Art und Weise, wie wir Beziehungen pflegen, wie wir mit Problemen umgehen, und die gibt's überall, wo Menschen zusammen sind, sie werden da geklärt. Wie sind die Bürger dieses Reiches? Auch das muss Jesus lehren, weil wir von Natur aus nicht so getaktet sind. Und dann die letzte Rede, ich habe sie genannt, das ist die Mitternachtsrufrede, das ist die Maranatha-Rede. Ja, Matthäus 24 bis 26, ihr wisst, was dort steht. Jetzt kommt der König zurück und richtet sein Reich auf. Ja, er kommt. Das Reich ist bereits da, aber noch nicht in seiner Fülle. Und Matthäus 24 bis 26 erklären, was die Vorzeichen sind dieses Reiches, das garantiert kommen wird. Das sind Dinge, die Jesus lehrt. Das sind Dinge, die wir lernen dürfen, wenn wir seiner Einladung folgen und zu ihm kommen und von ihm lernen. Und zum Schluss möchte ich euch ein paar Fragen mit in die Woche geben. Kann es denn wirklich sein? Kann es sein, dass die Bergpredigt wirklich lehrt, was sie zu lehren scheint? Ist das wirklich so gemeint? Mein Jesus, der diese Bergpredigt hält, sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wäre es nicht hilfreich, diese Wahrheit zu verstehen und zu kennen? Diesen Weg ins Reich zu kennen? Und dieses Leben, das die, die in diesem Reich sind, auszeichnet, zu ergreifen? Und genau darum geht's. Von Beginn weg, in den Glückseligpreisungen. Die erste Glückseligpreisung, glückselig die Armen im Geist, denn ihr ist das Reich der Himmel. Du kommst nur rein, wenn du deinen absoluten Bankrott erkennst und bekennst. Jesus ist gekommen, um die Kranken und Sünder zu suchen, nicht die Gesunden und die Gerechten. Arm im Geist. Nur so kommen wir rein. Das ist der Weg. Wenn wir den nicht kennen, werden wir nie dort ankommen. Dann glückselig die Trauernden, die traurig sind über ihre eigene Sünde. Die nicht mehr einfach so drauf lossündigen und es ist ihnen egal. Und das bewirkt Sanftmut, weil je mehr wir begreifen, was uns vergeben wurde, desto sanftmütiger werden wir im Umgang mit unseren Geschwistern, die mit denselben Dingen ringen wie wir. Und das wiederum wirkt ein Hunger und ein Dürsten nach Gerechtigkeit. Wir wollen mehr so leben, wie Christus es will. Wir wollen mehr in diesen Wegen gehen, die er für uns hat. In diesen Wegen, von denen wiederum Psalm 119 lehrt, dein Wort, deine Lehre ist ein Licht auf meinem Weg. Hast du schon mal versucht, wenn du irgendwo zu Besuch bist, und es ist zappenduster, kein Licht, absolut finster, du kennst das Haus nicht und du musst unbedingt aufs Klo. Kein Licht auf dem Weg. Du wirst dich wahrscheinlich öfters stoßen und irgendwo weh machen, weil kein Licht da ist. Geistlich gesehen, genau dasselbe. Um diesen Weg, von dem Jesus sagt, den er ist, müssen wir zu ihm kommen und uns von ihm führen lassen, durch das, was er uns lehrt in seiner gesamten Schrift, in seinem Wort. Dann geht's weiter, barmherzig, die reinen Herzen sind, die Friedenstifter, die Verfolgten. Das ist das, was uns ausmacht. Und daran hat sich nichts geändert. Diese Glückseligpreisungen, diese Art und Weise, wie wir reinkommen, wie wir unseren Weg gehen, wie wir dieses Leben leben und Gott dafür danken, so wie er es uns gegeben hat, ist alles gebunden an sein Wort. Und erklärt es in den ersten paar Sätzen seiner Predigt in den Glückseligpreisungen. Aber hier kommen noch ein paar weitere kernige, wegweisende, lebensspendende Wahrheiten aus der Bergpredigt. Und überlegt euch, was ihr mit diesen anfangt. 5,3 haben wir schon gelesen. Glückselig die Armen im Geist. 5,10 bis 12. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen verfolgt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Seht ihr, dass es immer um dieses Reich geht? Wie ist es? Wie kommt man rein? Was zeichnet sie aus? Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden um meinetwillen. Empfinde ich das wirklich als Glückseligpreisung? Oder 5,20. Hier kommt ein richtiger Hammer. Man stellt euch vor, er spricht primär zu einer jüdischen Zuhörerschaft hier und sagt ihnen, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht bei weitem, wir reden hier von Lichtjahren, übersteigt, werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ich hätte ja gerne die Gesichter gesehen. Was? Ich meine, wer waren die Pharisäer und die Schriftgelehrten für die Juden in der damaligen Zeit? Die geistliche Elite. Wenn die nicht reinkommen, wer soll denn reinkommen? Naja, die Armen im Geist. Wir können es uns eben nicht verdienen. Dann klärt Jesus ein paar Missverständnisse auf. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Er lehrt sie, Dinge richtig zu verstehen, die lange Zeit verdreht wurden in der Schrift. Kapitel 5, 48. Und ich pick hier nur ein paar raus. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ich gebe euch nicht alle Antworten, ihr könnt selber darüber nachdenken. Kapitel 6, Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater euch eure Vergehungen auch nicht vergeben. Nun, er lehrt hier nicht, dass wir unsere Errettung verlieren könnten, wenn wir nicht vergebungsbereit sind. Aber er lehrt etwas ganz Wichtiges. Wir müssen einander vergeben. Wir dürfen, wir leben alle aus der Vergebung, meine lieben Freunde. Wenn wir das vergessen, wird jedes Zusammenleben unerträglich, schwierig, um nicht zu sagen unmöglich. Und Gott nimmt es ernst. Und wenn wir nicht vergeben, was passiert, wenn in deiner Ehe oder mit deinem guten Freund Dinge nicht vergeben sind? Wie ist die Beziehung? Bisschen holprig, bisschen unterkühlt, richtig? Distanziert. Gott sagt, wenn ihr einander nicht vergebt, werde ich euch auch nicht vergeben, bis die Dinge geklärt sind. Es kommt eine Distanz zwischen uns und Gott. Ich wage gar nicht darüber nachzudenken, wie viel Segen verloren geht, in Familien, aber auch in Gemeinden, weil Leute nicht bereit sind zu vergeben. Wie wichtig sind diese Dinge, die Jesus von Anfang an klärt. Kapitel 6, 25. Deshalb sage ich euch, wir haben es gesungen, seid um nichts besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt, ist das Leben nicht mehr als Nahrung und der Leib nicht mehr als Kleidung. Und wir haben doch einen Vater im Himmel. Meint er das wirklich so? Und das heißt nicht, dass er euch auf die faule Haut legt und wartet, bis euch die Bananen in den Mund wachsen. Okay, das ist nicht gemeint. Aber wie oft machen wir uns Sorgen? Hier in der Schweiz, in einem der reichsten Länder, das es überhaupt gibt. Was wir essen und anziehen sollen. Wir zerbrechen uns den Kopf, wir haben schlaflose Nächte und denken, wir verhungern oder sterben irgendwo alleine unter einer Brücke. Denkst du, meine Kinder denken je darüber nach, ob sie genug Kleider haben oder ob es was zu essen gibt? Nein, dafür sind ja Mama und Papa da. Ist ja richtig. Und irgendwann müssen sie lernen, dass es dann irgendwo sich verändert. Es gibt leider Kinder, die sind 30 und denken immer noch, Mama und Papa zahlen für alles. Das ist nicht wirklich da, wo wir sie hinhaben möchten. Aber wenn sie klein sind, ist völlig in Ordnung. Sie haben keine schlaflose Nacht darüber, ob es Essen und Kleidung gibt. Sie haben vielleicht schlaflose Nächte darüber, ob sie die Kleider kriegen, die sie gerne möchten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wir sorgen für unsere Kinder. Römer 8, 32 sagt, dass er uns seinen geliebten Sohn gegeben hat. Und folgert dann, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Merkt ihr, wenn wir diese Dinge lernen, dann passiert das, was Matthäus 11, 28 sagt. Wir bekommen Ruhe für unsere Seelen. Es kommt Ruhe rein, wenn wir unserem Vater im Himmel vertrauen. Dann kommen ein paar ziemlich herausfordernde Aussagen über Wohltätigkeit, Beten, Fasten, wie wir das richtig machen sollen. Kapitel 7, 7, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Was für Worte lesen wir hier? Lassen wir sie noch zu uns reden. Kommen wir zu ihm, um zu lernen, was er von Anfang an in seinem Dienst als allererstes geklärt haben wollte. Es ist wirklich mein Gebet, dass diese Worte zu unseren Herzen, zu unser aller Herzen, auch zu meinem, immer wieder reden dürfen. Und dass wir immer wieder zu diesem Gnadenthron kommen, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen. Und wenn du anhand dieser Aussagen dich vielleicht ein bisschen überwältigt fühlst, und davon gehe ich aus, mir geht es auch immer so, wenn ich es wieder lese. Wie beginnt die Bergpredigt? Glückselig. Nicht vergiss es, du kannst das sowieso nicht, das ist glückselig. Wie endet sie? Glückselig, wer diese meine Worte hört und sie tut. Wer sie lernt und ihnen gehorcht. Und wenn er uns hinausschickt, um Jünger zu machen, dann sagt er nicht einfach, geh, viel Spaß, mal schauen, ob es funktioniert. Was steht denn vorher und nachher? Was steht, bevor er sagt, geht hin und macht zu Jüngern? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und was steht hinten, quasi wie eine Klammer? Oder ich merke es mir immer, ich sage dem Sandwich-Theologie. Eselsbrücken sind hilfreich. Sandwich-Theologie finden wir überall. Bevor Gott etwas von dir will, gibt er dir alles, was du brauchst, damit du es auch tun kannst. Bevor der Befehl kommt, geht hin und macht Jünger, steht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und was steht hinten? Was ist das, die andere Brotscheibe? Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Deshalb, ihm ist alle Macht gegeben. Und er ist da. Und er hilft uns. Und er ist für uns. Und er sagt, kommt und lernt. Ich bin bei euch. Was für ein Reich der Glückseligkeit. Was für einen herrlichen königlichen Lehrer haben wir, der nicht einfach nur kommandiert, sondern uns einlädt, der immer und überall persönlich für uns da ist, mit Macht und Kraft und uns hilft. Und so wollen wir schließen mit den Worten aus Matthäus 19. Matthäus 19, 23 bis 26, wo wir Folgendes lesen. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwerlich wird ein Reicher in das Reich der Himmel eingehen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Als aber die Jünger es hörten, erstaunten sie sehr und sagten, wer kann dann errettet werden? Die entscheidende Frage. Wie geht man denn jetzt in dieses Reich ein, bitte? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Ja, das ist so. Bei ihm sind alle Dinge möglich. Er hat uns den Eintritt ins Reich selber geschaffen durch seinen Tod. Er erlöst Sünder, gibt ihnen ein neues Herz, eine neue Gesinnung, damit wir jetzt und hier für ihn leben. Er hat uns erkauft. Wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern dem, der uns erkauft hat, damit wir für ihn leben. Das wollen wir von Jesus lernen. Diese Wahrheit wollen wir lehren und für ihn wollen wir auch unser ganzes Leben leben. Römer 11, 36, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass mich beten. Treuer Gott und Vater, wir haben nur auszugsweise gelesen aus dieser ersten Predigt des königlichen Lehrers. Und immer wenn wir in deine Gegenwart kommen, wenn wir dich erblicken, Herr, dann fühlen wir uns überwältigt. Und das ist auch gut so. Aber lass uns nicht allein, sondern du preist uns glückselig, wenn wir zu dir kommen und lernen wollen, Herr. Und wir bitten, wir flehen, Herr, lass dein Wort zu unseren Herzen reden. Lass diesen Samen auf guten Boden fallen, dass wir dir vertrauen in allen Dingen. Dass wir lernen, dass wir ohne dich nichts können, aber wir sind nicht ohne dich, o Herr. Du bist bei uns. Und deshalb wollen wir auch selber Jünger sein und lernen und Jünger machen, indem wir das Gelernte auch leben, Herr. Hilf uns dabei. Steh uns bei. Lass uns solche sein, die glückselig sind, die deine Worte hören und sie tun, Herr. Amen.